Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, segnest du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gottesdienstgemeinde hier in Laugen, erinnern Sie sich noch an den Wochenspruch, den wir eingangs gehört haben. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und das klingt zunächst einmal wie die Aufforderung zu einem schönen, vergnüglichen Ausflug. So wie wenn Sie in der Familie sagen, morgen geht's in die Berge. Wenn da nicht dieser Nachsatz wäre, es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vom Menschensohn. Und mit diesem Nachsatz zerplatzt alle Vorfreude und wird klar, das wird kein vergnüglicher Ausflug werden, ganz im Gegenteil. Denn was es heißt, es wird alles vollendet werden, das hat Jesus seinen Jüngern schon gesagt. Wir haben es vorhin im Evangelium gehört, bei seiner ersten Leidensankündigung. Er wird leiden müssen. Er wird verworfen werden. Er wird getötet werden. Das war die Aussicht, die den Jüngern bekannt war, die ihnen bewusst war. Sie wussten also, wohin es geht. Und ich glaube, über diese Voraussicht haben sie ganz überhört, dass dann noch ein Nachsatz kam, nämlich der Hinweis auf die Auferstehung am dritten Tage. Aber vor der Freude über den Sieg über den Tod, da kommt die Trauer. Und was zunächst wie ein schöner Ausflug aussah, weist auf eine schwere Zeit hin. Eine schwere Zeit auch für die Jünger. Aber natürlich ganz besonders eine schwere Zeit für Jesus. Und mit diesem Ausblick, was kommen wird, sind wir schon mittendrin in der Passionszeit und das heute am Faschingssonntag. Und dennoch liegt der Schwerpunkt dieses Gottesdienstes nicht auf dem Leid. Das wird in den nächsten Sonntagen stärker betont werden. Im Predigttext, der uns für heute vorgegeben ist, da geht es darum, warum hat Jesus das alles auf sich genommen? Und der Grund ist die Liebe. Die Liebe zu uns Menschen, die ihn antrieb. Die Liebe zu uns Menschen, die dazu geführt hat, dass er zu uns auf die Erde gekommen ist. Völlig freiwillig. Ohne ein Veranlassen von uns. Und die Liebe zu uns Menschen war es auch, die ihn dazu bereit gemacht hat, nach Jerusalem zu gehen und das Kreuz auf sich zu nehmen. Hören wir nun im Predigttext, was Paulus über die Liebe schreibt. Im ersten Brief an die Korinther heißt es dazu, im 13. Kapitel, dem Hohen Lied der Liebe, wie folgt. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und die Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Gottesdienstgemeinde, ich bin überzeugt, das war kein neuer Text für Sie, den haben Sie gekannt. Ein Text, den wir oft bei Trauungen hören, den sich die frisch vertrauten Ehepaare wünschen für ihr gemeinsames Leben, wo es dann noch träumt von der Liebe, von der gegenseitigen Liebe und Achtung und vom Umgang miteinander, so wie er hier von Paulus beschrieben wird. Vielleicht war das ja auch ein Text, der bei ihrer Eheschließung gesprochen wurde. Und ich hoffe, dass damit dann wirklich schöne und gute Erinnerungen auftauchen, als sie diese Worte gehört haben. Wenn man den Text genauer betrachtet und wenn man ihn auch einordnet, an welcher Stelle der Bibel er steht, dann bemerkt man jedoch, das ist kein Text, der für den vergangenen Valentinstag gedacht war. Und Paulus hatte auch beim Verfassen dieses Textes nicht die Liebespaare im Blick. Und er wollte auch keine Vorlage für eine Trauzeremonie geben, das hat sich erst im Lauf der Zeit herausgebildet. Nein, Auslöser, dass Paulus diesen Text geschrieben hat, das war etwas ganz anderes. Das waren Streitigkeiten in der Gemeinde, Streitigkeiten in Korinth. Paulus hat davon gehört und er hat die Menschen vor Augen, als er diesen Text abgefasst hat. Menschen, die sich besonders viel auf ihre Begabungen eingebildet haben. Er hatte Menschen vor Augen, die gut reden konnten. Ja, die sogar die Fähigkeit hatten, Gottes Willen zu erkennen und sie in prophetische Reden auszudrücken. Er hatte Gemeindeglieder im Blick, die meinten, wir haben alle Erkenntnis über diese Welt und über den Glauben. Und er hatte solche im Blick, die mal stolz waren darauf, dass sie so kräftig und tief geglaubt haben, dass sie so hilfsbereit waren gegenüber allen Menschen bis hin zur Selbstaufopferung. Und diesen Menschen schreibt Paulus, dass ihr diese Gaben habt. Das ist schön und gut und richtig, weil es den anderen Menschen hilft. Aber passt auf, aus welchem Grund ihr diese Gaben habt und wofür ihr sie einsetzen sollt. Wenn ihr es nicht aus Liebe zu den anderen tut, dann ist es wertlos. Überprüft also eure Motivation. Tut ihr alles das, weil es euch auch gut tut? Weil ihr gut dastehen wollt? Vielleicht, weil ihr sogar Vorteile daraus ziehen könnt? Oder tut ihr das, weil ihr den anderen bedingungslos liebt? Und dann beschreibt Paulus, wie diese bedingungslose Liebe zum anderen, die nicht auf sich, sondern auf den anderen achtet, wie die aussehen soll. Ja, das betrifft auch die Liebe zwischen den Ehepartnern und darum ist dieser Text auch durchaus für eine Trauung geeignet. Aber es geht vor allem um die Liebe untereinander, um die Liebe in der Gemeinde und um die Liebe, die auftreten soll und die atmosphärisch herrschen soll, wenn Menschen zusammentreffen. Und Paulus hatte dabei sicher ein Bild vor Augen, als er diese Worte niederschrieb: Jesus und seine Liebe zu uns Menschen. Die Liebe, die ihn zu uns geführt hat hier auf die Erde und ihn dazu gebracht hat, ans Kreuz zu gehen. Denn alle diese Eigenschaften der Liebe, die Paulus geschrieben hat und die wir eben gehört haben, sie zeigen sich, wenn man das Leben von Jesus anschaut, wenn man seine Worte hört und wenn man sieht, was er getan hat. Und damit wird das Leben und das Verhalten von Jesus und seine uneigennützige Liebe zum großen Vorbild für uns und zur Vorlage für unser Leben. Jede dieser Eigenschaften könnten wir nun genauer unter die Lupe nehmen. Wir könnten sie bedenken, was es bedeutet, und wir könnten überlegen, was das in unserem Leben für Auswirkungen hätte. Aber leider reicht uns die Zeit dafür nicht. Ich muss um 10:30 in Babenhausen sein und Sie wollen sicher auch dann daheim sein. Aber vielleicht nehmen Sie sich einmal die Zeit, heute soll es ein bisschen regnerisch werden, nicht so zum Spazierengehen geeignet. Vielleicht nehmen Sie sich da mal die Zeit und schauen dieses Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, einmal an und nehmen die einzelnen Punkte heraus und überlegen, was bedeutet das? Und setzen Sie vielleicht einmal in Verbindung mit Ihrem Leben, mit Szenen aus Ihrer Ehe und Szenen aus Ihrem Leben. Was bedeutet jede einzelne Beschreibung dieser Liebe? Langmut und Freundlichkeit, kein Eifer und keine Mutwilligkeit und was sonst noch genannt wurde. Beispielhaft will ich eine Eigenschaft herausgreifen. Liebe bläht sich nicht auf. Und wenn wir aufblähen hören, dann denken wir vielleicht an einen Fußball oder einen Luftballon, den wir aufpumpen oder aufblasen. Und während das Aufpumpen des Fußballs sinnvoll ist, damit ein vernünftiges Spiel entstehen kann, und das Aufblasen des Luftballons Ursache für manche schöne Party sein kann, wenn Menschen sich aufblasen und aufpumpen, dann wird es sehr schnell problematisch. Bedeutet das doch, Menschen machen sich größer. Größer, als sie eigentlich sind. Menschen wollen mehr darstellen, als sie eigentlich sind. Und ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern lassen. Aufpassen, dass du dich nicht größer machst. Nein, du bist nicht größer, weil du hier auf der Kanzel stehst. Und du tust es auch nicht, damit du, Klaus Steiner, gut dastehst, sondern du tust es aus Liebe zu den Menschen. Nicht immer einfach, sich so zu positionieren. Nein, die Liebe zu uns, die uns Paulus hier vorgibt, sie ist anders. Denn wenn ich mich aufblähe und aufblase, dann nehme ich auch den anderen, die da im Weg stehen, den Raum. Da dränge ich andere in die Ecke, weil ich ja im Mittelpunkt stehen will. So soll es nicht sein. Wir brauchen uns nicht großmächtig breit machen. Und das vielleicht sogar auf Kosten von anderen. Nein, Paulus sagt, bläht euch nicht auf. Und vielleicht hätte er es auch positiv formulieren können, indem er sagt, die Liebe in deinem Leben, die soll so sein, dass du nicht mehr aus dir machst, was du eigentlich bist, sondern dass du anderen den Raum gibst und dass du sie aufblühen lässt. Den Raum, sich zu entfalten und aufzublühen. So könnten wir jetzt jede einzelne der hier beschriebenen Ausprägungen der Liebe durchgehen. Und es ist sicher eine sehr schöne und gute Aufgabe. Aber in der Umsetzung wird es dann doch problematisch. Wir fragen uns, ist das alles zu bewältigen? Kann ich wirklich alles so umsetzen? Worauf muss ich denn noch alles achten? Und schnell fühle ich mich überfordert. Und ich gebe an dieser Stelle recht, so gut und wichtig diese Beschreibungen der Liebe sind, wenn ich sie als Checkliste auffasse, wenn ich mit einer Buchhaltermentalität, ich habe nichts gegen Buchhalter, das sind wichtige Leute, aber wenn ich so mit so einer Vorgehensweise an diese Sache rangehe, dann werden wir damit auch scheitern. Wenn wir nur peinlich darauf achten, alles zu berücksichtigen, ja, nichts falsch zu machen und auch jeden Punkt, den Paulus hier aufgeführt hat, in unserem Leben umzusetzen, dann wird uns das überfordern. Es ist viel besser, anders an die Sache heranzugehen, nämlich an unserer Grundeinstellung zu anderen Menschen zu arbeiten. Wie steht es um diese Grundeinstellung zu anderen? Begegne ich dem anderen zunächst einmal prinzipiell misstrauisch? Steht mein Egoismus im Vordergrund? Muss erst einmal ich mich positionieren, bevor ich den anderen überhaupt wahrnehme? Ist es der Wunsch, mich gut darzustellen? Ist es der Wunsch, mich immer durchsetzen zu müssen? Dann wären wir genauso weit, wie es Paulus am Anfang unseres Predigttextes beschrieben hat. Wir tun alles. Und manchmal sieht es sogar aus wie echte Liebe. Aber wir tun es nur, soweit es gut ist für uns. Wir tun es, damit wir gut dastehen. Wir tun es, damit unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Wenn es dem anderen hilft, umso besser. Aber zuerst komme ich. Und das soll nicht die Grundprägung unseres Umgangs mit den anderen sein. Schauen wir stattdessen auf Jesus, wie er es gehandhabt hat. Schauen wir darauf, wie er mit den Menschen umgegangen ist und nehmen wir sein Verhalten als Vorbild. What would Jesus do? Das ist der Leitspruch mancher Jugendlicher, die den Weg zum Glauben ja in strenger Form gehen wollen. Was würde Jesus tun? Und damit Sie das nicht aus den Augen verlieren, machen Sie sich ein Bändchen um den Arm mit den vier Buchstaben WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und dieser Leitspruch kann auch uns eine Hilfe sein. Wenn wir uns fragen, was würde Jesus jetzt an dieser Stelle tun? Was würde er tun, wenn er hier an meiner Stelle wäre? Im Umgang mit den anderen, im Gespräch, in einem schwierigen Gespräch, mit einem Mitarbeiter, mit einem Chef, in einem fröhlichen Gespräch, in einem Trauergespräch, in einem Vorbereitungsgespräch für die Hochzeit. Was würde Jesus jetzt an dieser Stelle tun? Wie würde er mit den Menschen um mich herum umgehen? Und wir erkennen, Jesus begegnet den Menschen in vollkommener Liebe und völlig uneigennützig. Ganz im Gegenteil. Bei Jesus ist nichts eigennützig. Und das sehen wir ja, wenn wir auf sein Leben schauen. Wenn wir auf den Weg schauen, den er gegangen ist nach Jerusalem. Er hat sich selbst aufgegeben, hat sein Leben dahingegeben, damit wir Menschen gerettet werden. So viel wird von uns sicher nicht verlangt, von großen Ausnahmefällen einmal abgesehen, dass wir unser Leben hingeben müssen. Aber die Grundausrichtung, an die sollten wir uns halten, daran sollten wir uns festhalten. Sie kann die Antwort darauf sein, wie setze ich das um, was Paulus hier fordert, diese Liebe zum anderen. Jesus hat uns diese uneigennützige Liebe vorgelebt. Und daran denken wir auch in den kommenden 7 Wochen der Passionszeit. Und wir können sie uns zum Vorbild nehmen in der Liebe zum anderen Menschen. Gott segne uns dabei. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.